Wie identitätsstiftend ist denn die Musik in der iranischen Jugendszene?
Nun ja, die Jugendszene und die Musikszene im Iran ist genauso vielfältig, wie sie im Grunde auch in unserem Kulturkreis ist, in westlichen Ländern ist. Wir haben dort Rap-Musik, wir haben Techno, wir haben Rock, wir haben alle verschiedenen Richtungen. Das ist natürlich alles immer mit Einschränkungen verbunden. Es läuft meistens alles in der Underground-Szene. Man versucht im Verborgenen Partys zu organisieren, Konzerte zu organisieren. Es gibt natürlich auch vereinzelt offizielle Bands, die offiziell auftreten dürfen, aber das ist immer alles sehr ausgewählt und sehr vereinzelt tatsächlich nur. Die Jugendkultur selber oder die Jugendlichen selber sind mindestens genauso divers und es hängt ganz viel davon ab, aus welcher Schicht sie kommen und über welchen Ort wir sprechen. Sprechen wir über Teheran oder sprechen wir über andere Städte im Land oder auch über die Landbevölkerung, Landjugendliche, dann ist es relativ, ist es sehr vielfältig. Die Jugendlichen sind nicht alle per se dieser westlichen Kultur zuzuordnen. Nicht alle gehen auf diese verborgenen Partys und verborgen stattfindenden Konzerte, sondern viele leben auch das Leben, was ihnen vom Regime und ihren Eltern und anderen, ihrem sozialen Umfeld quasi von ihnen erwartet wird und vorgegeben wird. Tatsächlich muss man sehr stark differenzieren, was man betrachtet und worüber man spricht.
Aber was ja alle Jugendliche sozusagen gemeinsam haben, das ist ja diese eingeschränkten Freiheiten, die dort existieren. Im Iran, das ja sehr stark von der Islamischen Revolution auch daher kommt, kann man das einschätzen, wie stark der Einfluss der Islamischen Revolution noch auf die Jugend ist, beziehungsweise was das Ereignis für die Jugendlichen heute noch für eine Rolle spielt?
Ja, das ist natürlich auch schwierig generell zu sagen, aber in der Tat ist es so, dass wir 2/3 der iranischen Bevölkerung ist unter 35 und ist damit nach der Revolution geboren. Und diese Jugendlichen sind im Grunde, haben die nicht diese Identifikation mit dieser Revolution, wie es ihre Eltern haben, die zum Teil diese Revolution mitgetragen haben oder unter ihren Folgen leiden mussten oder vielleicht aber auch zu Tode gekommen sind oder auch im Krieg zu Tode gekommen sind, der zwischen Iran und Irak nach der Revolution stattgefunden hat in den 80er Jahren. Die haben einen ganz anderen Background, sind ganz anders sozialisiert worden als ihre Eltern, die das mitgetragen haben. Nichtsdestotrotz, das Regime unterlässt es ja nicht, sie in ihren, im System, Schulsystem, Universitätssystem und so weiter, Kindergarten auch, sie auch damit zu konfrontieren und ihnen das regelmäßig einzutrichtern, dass sie sich mit der Revolution identifizieren müssen. Manche tun das, kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Elternhaus an, wie sie da aufwachsen, ob das eher ein religiös, wobei Religiosität hat nicht immer was damit zu tun, inwieweit sie dieses Regime mittragen, aber inwieweit es eben eine Familie ist, aus der man kommt, in der man zum Beispiel zu den Gewinnern und den Profiteuren dieses Regimes zählt, indem man zum Beispiel, wenn der Vater beispielsweise ein Schahid war, ein Märtyrer und man dann bestimmte Alimente des Staates dadurch genießt, dann hat man vielleicht ein höheres Commitment zum Regime als jemand, der aus einem kritischen Elternhaus schon kommt. Also auch da muss man sagen, klar, generell ist das die Herausforderung des Regimes, diese junge Generation, die zur Bevölkerungsmehrheit geworden ist, wirklich weiter bei der Stange zu halten. Und das wird immer schwieriger, je weniger es gelingt, die alle in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm im Iran. Gleichzeitig versucht man das natürlich durch bestimmte Mittel, das Commitment auf ihrer Seite zu stärken. Und wir sehen, dass es mehr oder weniger gut gelingt. Also viele Jugendliche sind in der Tat sehr kritisch zu diesem Regime, das muss man auch sagen. Aber das in Zahlen zu fassen, ist sehr schwierig. Darüber gibt es natürlich keine Erhebungen. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass man das nicht quantifizieren kann, numerisch.
Sie sind gerade schon darauf eingegangen, dass denen das eingetrichtert wird, oft diese staatliche Propaganda. Können Sie vielleicht darauf eingehen, in was für Formen das auftritt, wie da versucht wird, mit welchen Mitteln die Jugendlichen da sozusagen bei der Stange zu halten?
Naja, das ist im Grunde, kommt das über Islamunterricht, über die alltägliche Propaganda an den Hauswänden, in der immer wieder propagiert wird, also mit den großen Bildern. Das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie es auch in der DDR war, mit diesen Slogans, die Revolution muss weitergeführt werden. Also im Grunde ist das Narrativ im Iran, die Revolution ist immer noch im Gange. Ja, also wir kämpfen die ganze Zeit, um die Revolution zu vollenden. Und das ist im Grunde das, was die ganze Zeit überall propagiert wird, sowohl an den Hauswänden als auch letztlich in den Medien, aber auch in den Schulen, in der Universität. Es wird eben sehr auf eine anti-westliche und antisemitische, antizionistische, anti-Israel gerichtete Propaganda gefahren in den Universitäten, in den Schulen und auch in den Liedern, die gelernt und gesungen werden. Und auch natürlich eine Propaganda gefahren, die die islamische Revolution rechtfertigt, die den schiitischen Islam letztlich auch immer wieder propagiert als die Staatsräson schlechthin. Also man kann sich dem nicht entziehen. Es wird eben alltäglich, es ist in die Routine des schulischen und universitären Alltags eingebunden.
Und worauf Sie ja auch schon kurz angesprochen hatten, an den Schulen geschieht das oft auch durch den Islamunterricht. Die Religion spielt ja auch im Staatlichen eine große Rolle. Wahrscheinlich kann man das jetzt wieder schwer für Jugendliche verallgemeinern, was da Religion im Alltag für eine Rolle spielt. Vielleicht können Sie aber trotzdem nochmal darauf eingehen.
Ich hatte es ja schon gesagt, Religiosität ist nicht immer gleichzusetzen mit der Frage, ob man hinter dem Regime steht. Das Problem an der Regimepropaganda und der iranischen Staatsräson seit der Islamischen Revolution ist ja im Grunde, dass die Religion einer der wichtigen Regimepfeiler, der Ideologiepfeiler des Staates Islamische Republik Iran geworden ist. Und man hat damit etwas getan, man hat die Religion aus dem Privaten ins Öffentliche gebracht. Und damit ist Religion zu etwas geworden, was man vor sich herträgt wie ein Label. Man zeigt eben, wie religiös man ist, um damit zu zeigen, damit wird letztlich suggeriert, wie angepasst man ist. Viele Iraner sehen das kritisch und das gilt auch für viele Jugendliche, die sagen, meine Religion hat damit nichts zu tun, was ich in der Öffentlichkeit zeige und das ist Privatsache und wollen das auch eigentlich gerne so verstanden wissen und hätten gerne ein Land, in dem das wieder mehr Privatsache wird. Andere wiederum zeigen es und stehen auch gleichzeitig dahinter. Also es gibt verschiedene Strategien, wie das geäußert wird. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, ich habe mit dieser Religion überhaupt nichts mehr zu tun. Das widert mich alles an, weil es so instrumentalisiert wird politisch. Also es gibt so diese drei grob zu kategorisierenden Gruppen, würde ich sagen.
Mhm. Das sagt Dr. Jeanette Korsave. Sie ist Iran-Expertin und wird auch in Halle am 25. Oktober einen Vortrag halten, der sich nennt Rausch und Exzess im Gottesstaat. Da steckt ja schon der Rausch im Titel. Der Iran ist ja auch das Land mit dem fünftgrößten Crystal-Meth-Konsum. Was für eine Rolle spielen denn da Drogen auch in der Jugendkultur?
Ja, im Iran spielen Drogen eine sehr vielfältige Rolle. Es gibt zum einen die Gruppe, die Sie jetzt angesprochen haben, die modernen Partydrogen, Crystal Meth, Ecstasy und so weiter, Amphetamine, die werden tatsächlich auch häufig von den Jugendlichen konsumiert, die auch an diesen Partys teilnehmen. Das heißt also, die dieser gewissen eher westlich orientierten Schicht angehören, die ja letztlich auch in diesem Film Raving Iran die Hauptrolle, also der Film spielt ja mehr in diesem Bereich, in dieser Schicht. Und letztlich ist das ein großes Problem, dass es auf diesen Partys konsumiert wird. Aber eigentlich ist das noch nicht das Hauptproblem, weil das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Opiate im Iran auch sehr verbreitet sind. Wir haben eine Tradition im Opiumrauchen im Iran. Das ist seit Jahrhunderten im Iran gebräuchlich gewesen. Es ist auch eingebunden in bestimmte Rituale. Wenn man sich gemeinsam trifft, dann ist das eben wie bei uns, dass ein Gläschen Wein getrunken wird, so ist das dort tradiert, dass man eben gemeinsam an einer Opiumpfeife raucht. Das hat sich aber sehr stark gewandelt in den letzten 10, 20 Jahren, ausgehend von der starken Opiumproduktion, stark angestiegenen Opiumproduktion in Afghanistan. Afghanistan ist seit den 90er Jahren der weltweit größte Opiatlieferant geworden. Sie ist ja bekannt und Iran als direkter Nachbar mit einer sehr langen Grenze ist eines der wichtigsten Transitländer dieser Opiate aus Afghanistan stammend in den Westen, die in den Westen transportiert werden. Und das führt dazu, dass es im Iran sehr erschwinglich ist und dass sich auch im Iran der Opiumkonsum, aber auch der Heroinkonsum enorm angestiegen ist in den letzten Jahren und inzwischen auch noch weitere Produkte wie beispielsweise ein Produkt, das sich Crack nennt, das aber aus Heroin-Derivaten gewonnen wird und sehr stark konzentriertes Heroin beinhaltet, sehr stark verbreitet ist. Und das ist weitaus gefährlicher und weitaus dramatischer, die Auswirkungen dessen, und auch viel verbreiteter noch als die Crystal Meth und anderen Partydrogen, die so konsumiert werden im Iran. Und das wird auch von anderen Gruppen, ganz anderen Schichten konsumiert und wird im Iran auch stark problematisiert. Also es ist wirklich ein großes Thema, das überall in der öffentlichen Diskussion stattfindet und das der Iran sehr offensiv angeht und auch in den letzten Jahren eine sehr stark progressiv orientierte Drogenpolitik installiert hat. Also beispielsweise bieten sie inzwischen auch Methadon-Programme an Und es gibt so spezielle Spritzenverteilungen und so weiter. Das sind also Punkte, die im Grunde eigentlich für so einen islamischen Staat undenkbar sind, aber von der iranischen Regierung doch recht pragmatisch umgesetzt werden, ohne sich groß mit der Ideologie, dass man eigentlich Drogenkonsum unterbinden muss, und das ist ja eigentlich auch im Drogengesetz so angelegt, dass es verboten ist, Drogenkonsum einerseits zu fördern und auch damit zu unterstützen, indem man ja zum Beispiel Spritzen verteilt. Trotz dessen ist es im Iran eigentlich immer relativ unproblematisch umgesetzt worden, weil eben das Problem so massiv ist und auch damit verbunden ist, eine starke Ausbreitung von HIV und AIDS in den letzten Jahrzehnten beobachtet werden konnte. Also man hat da eben stark eingelenkt, weil das Land damit unter den Folgen und auch den Randerscheinungen wie Prostitution, Kriminalität, HIV-Ausbreitung, Hepatitis-Ausbreitung und so weiter sehr stark leidet.
Die Drogen bzw. das Drogenproblem ist also ein Problem, dem sich da die iranische Regierung auch annimmt. Ein anderes Problem, das im Iran ja auch existiert, ist ja, dass Frauen dort stark unterdrückt werden und da vielen Freiheiten auch beraubt werden. Wie äußert sich denn so eine Unterdrückung der Frau auch in der Jugendkultur?
In der Jugendkultur?
Beziehungsweise wie wird damit umgegangen?
Ja, also die Unterdrückung der Frau ist ja vor allem eine familienrechtlich, äußert sich die vor allem familienrechtlich, also dass der Frau ein minderwertiger Status im ganzen Familienrecht zugeordnet wird. Also beispielsweise bei der Frage der Ehescheidung hat sie nicht die Möglichkeiten, sich so scheiden zu lassen, wie ein Mann das hat, der einfach nur sagen muss, dass er sie verstößt. Eine Frau muss ganz klar machen, warum der Mann nicht mehr in der Lage ist, als guter Ehemann sie und ihre Familie, also die Kinder, zu versorgen. Das heißt, im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten, warum sich eine Frau scheiden lassen kann. Das ist, wenn der Mann drogensüchtig ist, weil damit dann offensichtlich wird, dass er eben nicht mehr in der Lage ist, die Familie zu versorgen. Oder wenn er im Grunde sie nicht unterstützt finanziell, also nicht in der Lage ist, die Familie zu ernähren. Dann hat eine Frau die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Das ist aber sehr langwierig und ist auch damit verbunden, dass eine geschiedene Frau einen wirklich furchtbaren Status hat. Also sie ist dann im Grunde eine nicht ehrbare Frau. Und deswegen versuchen die meisten Frauen das zu umgehen, sich scheiden zu lassen. Das bedeutet, dass sie im Grunde in oftmals auch gewaltsamen Beziehungen verbleiben müssen, aus den Zwängen, die ihnen das einerseits das Recht, aber auch andererseits die Konventionen und Traditionen im Iran schaffen. Das andere ist, wie Mädchen das umgehen oder wie Mädchen sich in der Jugendkultur, wie das sich anders äußert. Also zum einen kommt noch dazu, dass voreheliche Sexualkontakte natürlich auch verpönt und verboten sind. Und gleichzeitig führt diese sehr auf diese Normen abhebende Kultur, dass man eben jeglichen Kontakt, vorehelichen Kontakt zwischen den Geschlechtern verbietet, führt dazu, dass es eine eher übersexualisierte Jugendkultur im Iran gibt. Also nicht generell wiederum, aber in gewissen Schichten, in gewissen Kreisen, gerade in diesen Kreisen, in denen diese verborgenen Partys stattfinden, da gibt es eben doch sehr aufreizende Kleidung, die dann da getragen wird. Es gibt einen sehr lockeren Umgang mit Sexualität. Und das alles führt dazu, dass sich eigentlich so ein bisschen diese sehr übermoralisierte Norm in ihr Gegenteil verkehrt, was den Umgang zwischen den Geschlechtern anbelangt. Und wo Frauen und auch Jungen oder junge Männer letztlich da auch ihre Freiheiten versuchen, sich heimlich zu erobern. Gleichzeitig haben wir auch in der Jugendkultur der Mädchen, also es ist die eine Facette, wie sie sich versuchen, ihre Freiheiten zu erobern. Auf der anderen Seite haben wir, dass sie sich eben genauso in Kunst und Musik und anderen kulturellen Ausdrucksformen dann eben auch viel engagieren und Künstlerinnen. Es gibt sehr viele Frauen, die sich eben gerade in diesem Kulturbereich stark ihre Freiheiten erschaffen. Und wir haben im Iran einen großen Trend unter den jungen Frauen, und das ist schichtübergreifend, zu Bildung. Also der Iran hat in der islamischen Welt die höchste Frauenquote an den Universitäten. Die Frauenquote hat die der studierenden Männer überrollt. Also es gibt mehr Frauen als Männer an den Universitäten, die studieren. Und das ist im Grunde in der islamischen Welt einmalig, in allen 57 muslimischen Staaten. Und da sieht man eben, dass Frauen eben doch nach mehr streben, und das gibt auch im Iran sehr, sehr viele Frauen in Führungspositionen oder die Unternehmerinnen und so weiter. Man versucht sich da über Bildung neue Freiheiten zu erkaufen, und viele Mädchen verweigern sich inzwischen auch der Ehe. Das muss man auch ganz klar sagen, und das wiederum ist eine der Folgen dieser familienrechtlich schwierigen Stellung für die Frauen, dass sie sich eben aus ihrer gewonnenen Emanzipation nicht in eine so schwierige Ehebeziehung begeben wollen, in denen ihre Freiheiten dann wieder eingeschränkt werden, die sie sich erarbeitet haben.
Also auf jeden Fall auch ein emanzipatorischer Anspruch, den die Jugend hier stellt. Und wir sprachen ja auch schon über die Party- und die Techno-Szene, die im Iran, vor allem sicher auch in Teheran, existiert. Kann man denn da generell von so einem politisch motivierten Rebellieren sprechen oder ist das eher so eine Art Eskapismus, der da passiert durch dieses Feiern?
Also das rein als politisch motiviert zu deklarieren, halte ich für schwierig. Es geht natürlich schon vor allem auch darum, sich auszuleben und sich Freiheiten zu erarbeiten, die überall auf der Welt in der Jugend angelegt ist. Also ich denke, dieser Freiheitsdrang und dieses etwas Rebellische, das ist etwas, was wir universell in der Welt beobachten können. Das haben wir ja letztlich auch sogar in unserer westlichen Welt, in der so alles zu erlauben erscheint oder erlaubt ist. Im Iran ist das eben nicht und da hat man noch viel mehr, gegen das man rebellieren kann. Und das ist im Grunde ja auch dann für die Jugend, also man kann es ihnen nicht verdenken, dass sie das tun, ne? Weil das ist ja auch etwas, was Jugendliche per se mitbringen. Sie haben eben diesen Drang, gesellschaftliche Missstände auch zu entdecken, aufzuspüren und dagegen vorzugehen. Jugend ist überall auf der Welt der Motor der Transformation und so im Iran eben auch. Aber das rein politisch zu sehen, sicher gibt es da einige, die das auch ganz politisch bewusst klar benennen könnten. Aber jede Rave-Party als einen Ausdruck des politischen Protests zu deuten, das halte ich doch für überhöht. Also das ist, für mich ist das vor allem eine Frage des Spaßhabens wollen. Also man sieht eben auch durch diese ganzen Zwänge, denen die Jugendlichen ausgesetzt sind, durch diese sehr stark moralische Erziehung und religiös oktroyierten Lebenswandel, den sie haben sollen, dass sie dort eben in ihren Freizeiten, Freiheiten, Abenden, dass sie da versuchen, das besonders, auf besondere Weise zu umgehen und da teilweise auch, weil sie eben häufig auch perspektivlos sind. Ich sagte es ja am Anfang schon, Jugendarbeitslosigkeit ist enorm hoch, dass viele Jugendliche auch im Grunde vielleicht ein übersteigertes Rausch- und Exzessbedürfnis haben, weil sie sich so einer perspektivlosen Zukunft gegenübersehen und häufig ihnen auch egal ist, was morgen ist und sich dann manchmal auch in sehr autoaggressives Verhalten hinein befördern. Das fängt damit an, wie sie Motorrad fahren zum Teil. Also vielleicht trifft es das ein bisschen, was Sie gesagt haben, mit Eskapismus. Ja, zum Teil ist das auch. Es ist auch Rebellion, aber es ist eben auch zum Teil Eskapismus, zum Teil auch Autoaggression und zum Teil auch so eine Scheißegalhaltung. Mhm. Auch das.
Also vor allem so ein Befreiungsmoment und ein Entfliehen dieser Perspektivlosigkeit. Und da würde sich meine letzte Frage noch anschließen. Wie hoch ist denn die Motivation für die iranische Jugend, dann überhaupt im Iran zu bleiben? Oder ist da nicht so ein Ausbrechen eigentlich ein größerer Wunsch in andere Länder? Im Film Raving Iran hatten wir es ja, dass die beiden DJs eigentlich nur sich ausleben konnten, dann dadurch, dass sie nach Europa dann gekommen sind und hier bleiben können und hier ihre Musik machen können. Wie sieht das in der iranischen Jugendkultur aus?
Ja, es gibt tatsächlich einen großen Wunsch unter den Jugendlichen, das Land zu verlassen. Das ist unbestreitbar so und das hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren schon gezeigt, dass wir einen großen Brain Drain aus Iran haben. Also viele versuchen, das Land zu verlassen, gerade wenn sie in höheren Bildungsschichten sind, damit ein höheres Reflexionsniveau haben, manchmal auch ein höheres kritisches Bewusstsein, den Staat stärker hinterfragen, diese diktatorischen Elemente stärker hinterfragen und auch ein höheres Freiheitsstreben dann häufig haben. Da gibt es durchaus große Fluchtbewegungen. Also wenn Iraner die Chance haben oder wenn jemand aus dieser Gruppe die Chance hat, im Ausland zu bleiben, dann wird das häufig auch gemacht, wenn es die Möglichkeit dazu gibt und wenn man in der Lage ist, das Leben dort in einem anderen Land sich aufzubauen. Es gibt ja nun auch in vielen Ländern Exil-Iraner, also in vielen englischsprachigen Ländern, aber auch in Deutschland gibt es eine große Gruppe an Exil-Iranern. Das andere ist aber auch, es gibt auch durchaus viele Jugendliche, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, im Land zu bleiben und sagen, nein, wenn wir alle fliehen, dann können wir nie was ändern. Und die im Grunde eben auch jetzt sagen, gerade jetzt unter Rouhani bleiben wir im Land und wir versuchen hier was zu verändern und das als ganz bewusste Entscheidung auch treffen, die vielleicht auch die Möglichkeit hätten, das Land zu verlassen, weil sie gute Sprachkenntnisse haben in Deutsch, Englisch oder was auch immer, die gut gebildet sind und durchaus Möglichkeiten hätten, in anderen Ländern Fuß zu fassen, die es aber nicht tun, weil sie eben ganz klar sich ihrem Land verpflichtet fühlen und sich dafür einsetzen, dass sich dort etwas ändert und dass das Land sich allmählich sanft reformiert. Also das ist im Grunde der Wunsch, der vorherrscht. Man will keine neue Revolution mehr. Man hat genügend Revolutionen gehabt im 20. Jahrhundert. Man möchte es im Grunde eher in sanften Schritten eine Transformation der Gesellschaft erreichen und allmählich. Und im Grunde ist es ja im Moment auch, dass sich eine leichte Öffnung abzeichnet oder schon vollzogen hat und dass man weiter versucht, diesen Weg etwas stärker zu forcieren gegen alle Missstände und Versuche der konservativen Kreise, diese leichten Öffnungen wieder zurückzunehmen.